Mögt ihr Rückblicke? Also ich eigentlich nicht. Zumindest nicht, wenn sie die Schreckensszenarien des vergangenen Jahres auflisten. Dann am besten noch mit bebender Stimme, entsagungsvollem Seufzen das bessere, gute neue Jahr kann ja nur besser werden, beschwören. Wenn ich heute hier ausgerechnet zu einem Rückblick eingeladen bin, dann liegt das daran, dass jede einzelne Folge von Gewinn mit Sinn nach vorne zeigt. Jeder einzelne Gast ist nämlich ein Beispiel dafür, wie sinnstiftendes Unternehmertum heute gelingt und wie es nach vorne in die Zukunft weist, weil es wirtschaftlich erfolgreich ist und unsere Gesellschaft zum Guten mitgestaltet.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Herzlich willkommen bei Gewinn mit Sinn. Wie viele von euch sicher schon bemerkt haben, im neuen Jahr ist alles anders. Mein Name ist Sonja Schöntauf von Sinnstifter Kultur und ich bin heute eure Gastgeberin bei Gewinn mit Sinn. Ja, ich bin die Gastgeberin und ich freue mich, meinen Mann, Jürgen Schöntauf, hier in seinem eigenen Podcast willkommen zu heißen. Hallo, lieber Jürgen. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Sonja. Schön, dass ich mal in meinem eigenen Podcast zu Gast sein darf.
Wir nehmen heute die 49. Folge von Gewinn mit Sinn auf. Bis zur 50. wollten wir nicht warten mit deinem persönlichen Jahresauftakt. Und nun starten wir mit einem Rückblick, obwohl wir gar nicht so die Fans davon sind. Was hat dich dazu bewogen, eine ganze Folge dem Podcast Gewinn mit Sinn 2025 zu widmen?
Nee, in meinem Podcast geht es ja grundsätzlich um sinnstiftendes Unternehmertum. Und ich glaube, jeder Gast, den ich in den letzten 2 Jahren hatte, den ich auch im letzten Jahr hatte, ist eigentlich ein Gast nach, ein Blick nach vorne. Und sie sind ein Beweis dafür, dass man vieles besser machen kann und dass schon sehr, sehr großartige, tolle Dinge geschehen in der deutschen Wirtschaft, die oft leider in dem Getöse der Weltnachrichten, wo ja viel über Konzerne berichtet wird, auch immer wieder leider untergehen. Und ja, deswegen denke ich, ist es eigentlich mal ganz schön, nochmal zu zeigen, was hatten wir denn eigentlich, oder ja, was waren eigentlich alles für tolle Unternehmen hier zu Gast und was bewirken die jetzt schon? Und darüber könnten wir jetzt reden.
Das tun wir dann auch sehr gerne. Ich meine, wie heißt es so schön in deinem Jingle? Erfolg ist eine Frage der Werte, diese wunderbare Podcast-Stimme, die das da sagt. Sag mal was dazu. Welche Rolle spielen die Werte bei den Unternehmen, auch die du zu Gast hattest und bei vielen anderen natürlich?
Also ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass die Werte bei sinnstiftenden Unternehmern und Unternehmerinnen immer die Basis sind, immer die Grundlage bilden für den Erfolg, den sie letztendlich haben. Und diese Werte stehen dort auch nicht einfach nur auf dem Papier oder als schöne Worte verkleidet auf der Webseite, sondern sie werden eben tatsächlich gelebt. Und ich glaube, das ist wirklich der riesengroße Unterschied zu manchen Konzernen. Das haben wir im letzten Jahr ja leider gesehen. Es gab, ne, nach Trumps Wahlsieg ging das dann ganz schnell los, dass dort gefordert wurde, dass Diversity-Programme, Gleichstellungsprogramme aufgegeben werden. Und selbst große deutsche Unternehmen, Konzerne, die dort tätig waren, Beispiel die Telekom mit T-Mobile, aber auch Aldi Süd oder SAP, waren sehr schnell bemüht, das dann alles von ihren Websites runterzunehmen, wo es um Diversity, Gleichstellung etc. pp. Ging. Und da waren dann diese Werte, für die sie eigentlich stehen, gar nicht mehr so viel wert, weil der Profit hat eben gesiegt. Bei der Telekom konnte man es ganz deutlich sehen. T-Mobile wollte dort einen Kabelnetzanbieter aufkaufen. Das wurde verhindert. Und nachdem sie dann sich ganz schnell dazu entschlossen haben, Trump nachzugeben und das zu machen, was gefordert wurde, durften sie 2 Tage später ihren Vertrag abschließen. Die Frage für mich ist dann immer, wie viel Wert haben denn dann tatsächlich diese Werte? Wie wertvoll ist denn die Unternehmenskultur, die dann oft so nach vorne gestellt wird, wenn man plötzlich nur des Profits willen sagt, naja gut, komm, ist ja alles nicht so wild.
Na, das ist natürlich spannend. Du sagst jetzt gerade Werte oder Profit. Das ist jetzt zweimal so durchgeklungen. Eigentlich lautet doch die Botschaft, dass Werte und Profit sich überhaupt nicht widersprechen, sondern im Gegenteil, die Werte es sind, die zum Erfolg führen und nicht etwa, die dem Ganzen im Weg stehen. Ach ja, da tun wir mal unsere Diversity-Ideen, unsere gesamte Gerechtigkeit, die tun wir mal beiseite. Es hat sich ja auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass diejenigen, die dazu stehen, weil auch ihre Kundschaft, ihre Konsumentinnen und Konsumenten zu schätzen wissen und nicht nur Produkte kaufen, sondern auch ja im Grunde einen Unternehmensgeist. Gibt es diesen Widerspruch?
Ich denke, bei vielen Mitarbeitenden und gerade eben bei vielen mittelständischen Unternehmen ist es tatsächlich so, dass die Wertorientierung und das Schaffen einer Unternehmenskultur und dann diese Unternehmenskultur aber auch durchzuziehen, zu leben, und zwar immer von oben nach unten, das heißt, dass auch die Geschäftsführung dahinter steht, etwas ist, was dem Unternehmen langfristig auf jeden Fall nutzt, auch mittelfristig schon. Das gibt es Untersuchungen, da gibt es Studien zu, die besagen, dass Unternehmen, die sehr werteorientiert arbeiten, die dort wirklich das umsetzen, was sie eben auch nach außen tragen und das eben auch nach innen leben, dass die viele, viele Vorteile haben. Ganz einfach beispielsweise schon bei der Gewinnung neuer Mitarbeitenden, weil eben ich mit den richtigen Werten auch die richtigen Leute anziehe. Und wenn ich das nur so als kleine Fassade habe, und es gibt ja so viel dieses Thema Employer Branding, man muss dann seine Webseite hübsch machen, da wird dann Gott weiß, das alles behauptet. Nur die Menschen, die dann in das Unternehmen kommen, merken dann ja schnell nach 2-3 Monaten, stimmt das eigentlich, was da behauptet wurde, oder war das eben dann doch nur Fassade? Und wenn das nicht gelebt wird in dem Unternehmen, dann sind die guten Fachkräfte auch schneller wieder weg, als manche gucken können. Und das andere ist eben, das sagt ja auch immer wieder die Gallup-Studie jedes Jahr, es gibt ja immer einen gewissen Anteil an Leuten, die schon innerlich gekündigt haben. Wenn dieser Anteil relativ hoch ist, dann bedeutet das eben auch, dass ich viele Leute habe, die gar nicht mehr motiviert arbeiten, die eigentlich keinen Bock mehr haben, die mich sogar am Ende womöglich Geld kosten. Und das alles passiert in Unternehmen mit einer guten und positiven Unternehmenskultur eben nicht. Und wenn die Wertorientierung dort ist und wenn die Fachkräfte das leben, wenn es Wertschätzung für die Arbeit der Menschen gibt im Unternehmen, für die Kunden, für die Lieferanten, dann profitieren am Ende alle davon. Und da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube auch, das wird den Konzernen, die jetzt so handeln, dass sie das einfach alles über Bord werfen, über kurz oder lang heftig auf die Füße fallen.
Es wäre eigentlich so ein Wert. Wir sprechen immer von der werteorientierten Kultur und naja, ein Wert, wie sagst du immer so schön, die Mafia hat auch Familie als Wert, versteht darunter aber etwas, was wir jetzt hier gar nicht, sicherlich nicht damit meinen. Hast du mal ein Beispiel?
Ja, der Wert an sich ist ja erstmal weder gut noch schlecht, nicht positiv, genau, nicht negativ, sondern es kommt ja darauf an, mit was belege ich das in meinem Unternehmen. Das heißt, welche Bedeutung hat der Wert XY für uns? Vielleicht ein Beispiel, was ich immer ganz gerne erzähle, der Wert Nachhaltigkeit. Da gibt es den Menschen, der absolut vegan lebt, der sagt, Nachhaltigkeit für mich ist, dass ich keine Tiere esse, dass ich dafür sorge, dass es den Tieren gut geht und dass ich möglichst wenig Schaden anrichte mit dem, wie ich lebe. Dann gibt es vielleicht den Biobauern, der aber auch Hühner hat, der vielleicht auch Rinder hat, die bei ihm ein positives Leben haben, aber am Ende womöglich trotzdem geschlachtet werden und irgendwo auf dem Teller landen. Aber auch der ist ja nachhaltig. Und dann gibt es den Förster, der in den Wald geht und sich um seinen Wald kümmert und auch nachhaltig als wichtigen Wert hat, weil es ihm um den Wald geht und er muss das Gleichgewicht aufrechterhalten. Und folglich wird er dort eben, wenn es eine Überpopulation gibt von Wildschweinen oder Rehen, diese schießen und die werden dann auch wieder irgendwo mit Sicherheit auf irgendeinem Teller landen. Alle drei haben Nachhaltigkeit als hohen Wert, aber nehmen wir mal den Veganer im Verhältnis jetzt zu den beiden anderen. Wird der Veganer immer sagen, nein, die sind ja nicht nachhaltig, weil da werden Tiere getötet und Tiere gegessen. Das heißt, wenn ich einen Wert habe, wie auch klassische Werte sind ja Verantwortung, sind Mut auch oder Toleranz oder keine Ahnung, was es da alles gibt, dann muss ich mir als Unternehmen immer fragen, was bedeutet dieser Wert eigentlich für uns? Wann ist der Wert Verantwortung in unserem Unternehmen erfüllt? Und dafür kann man Handlungsrichtlinien erstellen. Und dann habe ich sogar etwas, womit ich letztendlich die Werte messen kann, weil ich kann das immer wieder abfragen. Und dann kommen wir in einen ganz spannenden Bereich, dass man mit den Werten eben auch strategisch führen kann.
Es ist uns gerade etwas passiert. Du hast die Konzerne genannt, die ganz schnell unter Trump eingebrochen sind. So, wir wollen aber ja über diejenigen sprechen, die wirklich positive Beispiele sind. Denn die sind ja nicht nur, dienen ja nicht nur dazu zu belegen, die Welt ist besser, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind besser, als du denkst, sondern die wollen ja auch Beispiele sein, die wollen Vorbilder sein. Also Werner und Merz, da waren wir dieses Jahr bei der Feier der 1 Milliardsten Recyclingflasche. Echtes Recycling.
Ja, und damit sind die Weltmeister in dem Bereich. Da kommt kein anderer ran.
Der Bernhard Schneider zieht ja da sein Ding durch, ne? Der bestätigt immer wieder, wie schwerfällig eigentlich seine eigene Branche ist. Und er zieht das gnadenlos durch. Was ist das? Was ist das für ein Erfolgskonzept? Mal abgesehen davon, dass er einfach unglaublich überzeugt ist. Aber er setzt es ja tatsächlich auch um und investiert in die Forschung und so weiter, bis die Recyclingflasche eben wirklich eine solche echte ist. Ne?
Ja, Werner und Merz ist da tatsächlich, glaube ich, ein Riesenvorbild. Ich hatte Reinhard Schneider in meinem Podcast, allerdings tatsächlich schon 2024. Und das war auch ein ganz tolles Gespräch, letztendlich über das Thema Kreislaufwirtschaft. Und damals waren die bereits auf dem Weg, wirklich ihre Verpackung aus 100% Rezyklat zu erstellen. Und Werner Merz hat schon, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, es war schon 2014, seine Rezyklat-Initiative gegründet mit anderen Unternehmen. Übrigens war auch Rewe da mit drin. Und die haben tatsächlich geschaut, wie kann man aus dem Plastik, der im gelben Sack ist, wirklich wertvolles Rezyklat herausholen und eben weiterverarbeiten. Das war sehr, sehr mühsam und es kostet natürlich auch viel Geld. Und am Ende ist es dann tatsächlich ja so, wenn man das einmal hat und wenn man das einmal kann, dann ist natürlich, je größer die Mengen sind, wird es immer billiger. Also ist er letztendlich auch zu seinen Konkurrenten hingegangen und hat denen das vorgeschlagen, hat gesagt, Mensch, mach doch mit, das ist eine tolle Sache. Und die haben dann gesagt, ja, aber das ist doch im Moment doch noch teurer, oder nicht? So 20 Cent pro Verpackung. Ja, aber je mehr mitmachen, dann wird es immer billiger. Ja, aber im Moment ist es noch teurer, haben die gesagt. Ja, natürlich. Ja, dann kommen sie doch wieder, wenn es billiger ist, wenn sie mehr Leute haben. Und dann kann man sich natürlich nur noch an den Kopf packen. Aber, und das zeichnet eben jemand wie Reinhard Schneider aus, der eben tatsächlich, denke ich, wirklich sehr, sehr werteorientiert ist, für den das Wort Nachhaltigkeit nicht nur irgendeine Floskel ist, zu der es ja teilweise leider verkommen ist, sondern dem das eben wirklich wichtig ist. Und der zieht das einfach durch. Und so ist es dann gekommen, dass die im Juni letzten Jahres tatsächlich es geschafft haben, 1 Milliarde an Verpackungen aus echtem, aus 100% Rezyklat zu fertigen. Sie sind weiter dran. Und damit sind die weit vor jedem anderen Hersteller. Und Reinhard Schneider ist da mit Sicherheit ein großes Vorbild. Die haben auch erneuerbare Energien, die sie nutzen für die eigenen Produktionen und versuchen wirklich in allen Bereichen möglichst nachhaltig und ja, gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Und da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, ist wirklich ein ganz tolles Beispiel. Und mit seinem Livestream, den er geschaffen hat, die Zuversichtlichen, was ich nur absolut empfehlen kann, zeigt ja auch immer wieder, was noch möglich ist. Er legt auch den Finger in die Wunde, aber zeigt eben auch neue Wege. Es geht immer um Lösungen. Und wir haben ja am Ende tatsächlich als Menschen, wenn wir ehrlich sind, mehr Lösungen als Probleme. Wir wollen sie nur häufig nicht sehen.
Ja, wie sagt Henry Ritchie, ne? Wir sind nicht die letzte Generation, die noch die Welt retten kann. Wir sind die erste, die eigentlich alles hat,
ja,
und
genau,
alles weiß. Aber bei Werner und Merz, da kommt mir noch der Gedanke, da geht es ja einerseits um Mut, nämlich im Unterschied zu den Branchenkolleginnen und Kollegen zu sagen, ja, dann ist es eben teurer. Ich vertraue, sprich Mut kombiniert mit Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass meine Kundschaft bereit ist, diesen Mehrpreis zu zahlen. Und das zeigt sich ja. Frosch ist in, beispielsweise Frosch ist ja, ja, gehört zu den teureren Produkten in jedem Drogeriemarkt und wird gekauft und ist erfolgreich, weil wirklich glaubwürdig nachhaltig gehandelt wird.
Ja, noch viel besser. Es gab eine Umfrage, eine ungestützte Umfrage. Das heißt, es wurden keine Markennamen genannt. Und es ging darum, welches Unternehmen in Deutschland als besonders nachhaltig und wertvoll angesehen wurde. Und da wurde Frosch, das ist die Marke von Werner Merz, wirklich mit weitem Abstand als erste genannt. Und das zeigt, was das bedeutet. Das ist bei den Menschen angekommen. Sie honorieren das. Es ist vielen Menschen mittlerweile auch egal, wenn eben die Produkte von Frosch ein paar Cent teurer sind, vielleicht 20, 30 Cent teurer sind als die Mitbewerberprodukte, aber es wird honoriert und das ist eigentlich das Tolle. Und ich glaube, da ist es auch wirklich gut und wichtig, dass man da dran bleibt, sich so eine Community aufzubauen.
Ja, beim Stichwort Community sind wir natürlich hier bei einem anderen Podcast Gast. Bei uns ist die Zahncreme, nein, die Zahnpastatube und die Creme, so die Zahnpastatube aus dem Badezimmer verschwunden und um uns herum aus vielen, vielen, vielen Badezimmern. Ich bin dabei. Axel Kaiser, das ist doch eine völlig verrückte Geschichte.
Ja, total. Also auch Axel Kaiser war schon 2024 im Juli, glaube ich, Gast bei mir. Damals war er auch noch Vorstand im BNW, Bund Nachhaltiger Wirtschaft. Und es ist wirklich ein irrer Typ. Ich finde wirklich großartig. Und nachdem ich den Podcast mit ihm über Dentabs hatte, das ist das Produkt, es geht um Zahnpflegetabletten, habe ich das natürlich auch ausprobiert, habe das hier, sagen wir mal, zu 75% in der Familie durchgesetzt. Einzig unser Sohn wehrt sich noch dagegen. Aber wir haben das dann ja auch vielen anderen in der Familie empfohlen und gegeben und gezeigt. Und Axel ist ja jemand, der da wirklich auch zu 100% überzeugt ist von dem, was er da macht. Aber er sagt auch selber, er ist jetzt nicht so der Steve Jobs oder so derjenige, der jetzt irgendwie so ein Unternehmen so richtig nach vorne bringt. Er hat halt Ideen, er ist überzeugt. Und dann ist es leider ja dazu gekommen, dass er Ende letzten Jahres Insolvenz vorläufig anmelden musste. Da gab es Probleme mit Investoren und dann hat er das gemacht, ist unter diesen Schutzschirm gegangen und dann ist etwas, ja, wirklich letztendlich Irres passiert, weil die Community auf LinkedIn, da habe ich es am meisten beobachtet, da haben wir es ja auch am meisten gesehen, sich zusammengetan hat und gesagt hat, Dentabs muss auf dem Markt bleiben, das muss gerettet werden. Und dann gab es einen Post nach dem anderen, die teilweise auch massenweise Likes bekamen. Es gab eine unheimliche Sichtbarkeit. Und dann hat er schon innerhalb von 2 oder 3 Wochen plötzlich das Zehnfache von dem verkauft, was er sonst verkauft hatte. Und statt jetzt wurde die Insolvenz abgewendet, weil die Community dafür gesorgt hat, dass er so viele Verkäufe hatte, dass er weitermachen kann. Und es sind ganz neue Kooperationen entstanden. Eine finde ich besonders schön. Ich hatte dieses Jahr dann Mario Bergmann ja im Podcast. Der macht im Grunde, ist eigentlich Steuerberater, Rechtsanwalt, aber der ist unheimlich sozial engagiert. Der hat Lux, gibt er raus, ein Magazin für Nachhaltigkeit, was an Grundschulen verteilt wird, und mit seinen Grill-Ninjas sorgt er dafür, dass an den Schulen gezeigt wird, wie man gesundes Essen machen kann. Und da gibt es Aktien. Und der hat sich mit dem Axel Kaiser zusammengetan und die haben eine Dentabs-Aktie rausgegeben. Und das ist eine gemeinnützige Aktie. Man hat dann also quasi einen Anteil an dem Unternehmen. Aber man kann das nicht so ohne weiteres verkaufen. Also führt jetzt zu weit, das zu erklären. Aber die Idee dahinter ist wirklich toll. Es gibt 10.000 von diesen Aktien, 50 Euro. Und wenn die verkauft sind, dann hat das Unternehmen wieder so viel Kapital, dass es auf jeden Fall erfolgreich weitermachen kann. Und ich finde, Dentabs und Axel Kaiser, das sind zwei Sachen, die dürfen vom Markt nicht verschwinden. Das muss einfach weiter bestehen bleiben. Und ich kann da wirklich nur jedem Zuhörer, Zuhörerin empfehlen, guckt euch das an, es lohnt sich auch. Ich glaube, wir können sagen, unseren Zähnen geht es besser seitdem, oder?
Natürlich, gar keine Frage. Nein, im Ernst, aber Was ich daran so besonders schön finde, ist, wir haben ja gerne dann auch für LinkedIn oder für die Social Media, dann bezeichnen wir das gerne so als die Blase, in der wir uns bewegen. Wir sind uns da alle einig. Ja, Blase klingt schon wieder so negativ. In dem Fall ist es eine Community.
Absolut, ja.
Und in vielen Fällen ist es eine Community, die gemeinsame Ziele verfolgt und dann auch wirklich einspringt und anspringt. Wirklich, der Motor ist so richtig angeworfen worden. Auch da wieder einfach eine Frage, welchen Blick und welche Perspektive haben wir? Social Media ist nicht gleich Social Media. Nehmen wir nochmal Dina Reit übrigens.
Ja.
Das ist auch ein absolut... Ja, ich lasse es dich erzählen, du kannst das besser, du kennst deine Beispiele besser, ja. Aber das ist einfach ein super Beispiel dafür, wie jemand auch Transparenz schafft, Interesse schafft in Social Media für ein Produkt, ja, was ja erstmal so ein bisschen sperrig ist. Ne?
Ja, Dina Reit ist ja Nachfolgeunternehmerin und sie war... Ja, wie soll ich das sagen? Also eine junge Frau wollte eigentlich nie in das Familienunternehmen mit eintreten, aber hat das dann gemacht. Und das Unternehmen SK Laser stellt Lasermaschinen her, industriell, also so Maschinenbau, industrielle Standards und dergleichen. Und sie hat dann relativ schnell angefangen, Social Media, in dem Fall LinkedIn, für sich zu entdecken. Ich glaube, mittlerweile hat sie also gut und gerne 60.000 Follower. Und sie macht das wirklich großartig, weil sie eben immer wieder Einblicke gibt in das tägliche Unternehmerleben, auch als Nachfolgeunternehmerin, aber auch wie das jetzt so läuft. Weil mittlerweile ist ihr Vater jetzt ausgeschieden Anfang diesen Jahres. Aber was ich auch wieder großartig finde, ist die Art und Weise, was für den sie ja zum Beispiel, dass sie eben immer wieder zeigt, was kann man eigentlich alles lasern und wie sieht das aus? Und da ist sie beispielsweise auf die Idee gekommen, dass sie auch auf LinkedIn gesagt hat, schickt mir eure Produkte und ich laser die. Und dann macht sie immer regelmäßig Videos, wo sie diese Sachen auspackt, was sie dann da bekommt, die unterschiedlichsten Teile. Manchmal kommt sie auch selber auf irgendwelche Ideen, also Zinn zum Jahreswechsel gelasert, solche Geschichten. Und lasert das und zeigt dann, wie gut das eben funktioniert. Und also besser kann man seine Produkte nicht präsentieren. Und sie macht das mit sehr viel Witz und sehr viel Esprit. Sie spricht auch immer wieder manchmal schwierige unternehmerische Themen an, die eben auch gerade durch die Politik nach vorne getragen werden. Und auch da zeigt sie Haltung und bezieht Stellung. Und ich denke, der Erfolg gibt ihr definitiv recht. Also auch hier kann man eben sehen, wenn man sich eine gute Community aufbaut, dann hat auch so etwas, so ein Social-Media-Kanal wie LinkedIn, absolut seine Berechtigung.
Das zeigt, wie sehr die Transparenz gutiert wird. Ne? Der Einblick.
Wirklich, ja, absolut,
der Einblick,
ja,
in die Kultur, in das Denken und Handeln und quasi so die Produkte so fast schon by the way.
Naja, und es ist dazu gekommen, dass natürlich auch viele Dinge an sie rangetragen wurden, dass sie eingeladen wird auf Veranstaltungen und dadurch natürlich auch wieder weiter Sichtbarkeit für das Unternehmen generiert. Das kommt halt dazu und es ist eben wirklich sehr ehrlich, was sie da macht.
Es hat ja auch viele Gäste aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gegeben. Wenn ich mir anschaue, wie weit die Entwicklung hier vorangeschritten ist, dann, ja, ich gebe zu, dann schwillt mir der Kamm, wenn irgendjemand da meint, wir kommen ohne die Atomenergie nicht mehr aus. Aber die Klammer mache ich jetzt gleich wieder zu. Eigentlich sollten wir ja auch weiter lernen, mal abgesehen davon, dass die Technologie da ist, dass auch immer wirtschaftlicher produziert werden kann, es immer erschwinglicher wird, sollten wir ja auch langsam lernen, dass es wichtig wäre und ist, dezentrale Versorgung zu haben. Berlin zeigt das jetzt gerade wieder oder hat es jetzt gerade gezeigt. Ich habe kürzlich noch eine Reportage gehört über die Belüftung von Tierställen, industriellen Zuchtbetrieben, muss man ja sagen, die ganz, ganz dringend auf Stromversorgung angewiesen sind, weil da kein Lüftchen weht und einfach Tausende von Tieren ersticken würden, wenn da Stromausfall wäre. So. Was gibt es Besseres, als dann nicht von zentraler Stromversorgung abhängig zu sein?
Ja, und das Tolle ist ja, wir haben alles da. Es gibt ja alles in Deutschland. Und die Unternehmen hätten eine große Möglichkeit, sich zumindest teilweise autark zu machen. Also wenn ich so durch Gewerbegebiete oder ein Unternehmen vorbeifahre, dann wundere ich mich immer, wow, hier gibt es riesen Flächen auf Dächern oder Parkplätzen und da ist nichts zu sehen. Also keine Solarenergie, keine PV-Anlagen zu sehen. Und natürlich ist es immer so eine Sache, man muss natürlich auch bei Unternehmensdächern die Statik prüfen und so weiter, das ist mir schon klar. Aber es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, dass man eben Parkplätze überständert. Das ist ja auch in der Agrikultur kommt das ja immer mehr, ne, dass eben PV-Anlagen auf Ständerwerken aufgebaut werden. Darunter können Kühe, Schafe etc. im Schatten grasen. Es können Sachen wachsen, können auch geerntet werden. Da können sogar kleine Traktoren durchfahren. Und das geht eben auch in Unternehmen. Da hatte ich mich beispielsweise mit dem Florian Resatz drüber unterhalten, wie auch Unternehmen quasi Sonne zu Geld machen können und dabei eben Gutes tun, weil es ist natürlich einmal die Sache, dass man natürlich sehr viel Solarenergie sich aufs Dach oder sonst wohin bauen kann und dadurch zumindest in den Sommermonaten ja auch sehr autark werden kann. Man wird nie schaffen, zu 100% das zu machen. Aber selbst wenn ich beispielsweise dann dafür sorge, dass die Mitarbeitenden ihre Autos laden können oder dass ich eine LKW-Flotte habe, die geladen wird, das kommt ja auch immer mehr. Und da passieren ja auch ganz, ganz viele Sachen. Also das Thema Solar auf Unternehmen, da hatte ich auch ganz spannendes Gespräch mit dem Joachim Plesch von Gorfion, die ja auch dann Finanzierungsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, dann werden die Dächer zur Verfügung gestellt, Solaranlagen werden halt finanziert, aber die Unternehmen kriegen einen festen Strompreis, mit dem sie dann eben auch rechnen können. Und die Finanzierung fällt erstmal für sie flach. Das ist ja etwas, was vielen Unternehmen auch manchmal so eine Sorge macht. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann kostet es als unheimlich viel Geld und kommt das denn überhaupt wieder rein? Also es gibt auch hier eine Menge Möglichkeiten. Oder ganz spannend fand ich auch das Gespräch mit Martin Weiß von Zeitok, weil da geht es um Power to Gas. Und bei Power to Gas geht es darum, dass man überschüssigen Strom aus Solaranlagen, man glaubt es kaum, den haben wir tatsächlich mittlerweile. Wir haben sogar so viel überschüssigen Strom aus Solar- und Windkraftanlagen, dass die teilweise diese Anlagen abgeschaltet werden müssen, weil das Netz sonst überfordert wird oder er muss zu negativen Preisen verkauft werden. Das heißt, dieser Strom kostet eigentlich nichts und man könnte den, wenn es diese Anlagen gibt, in einer Power-to-Gas-Anlage nutzen. Das wird dort umgewandelt in synthetischen Erdgas und zwar CO2-neutral. Und der Vorteil dort ist dann, dass man das in den bestehenden Erdgasinfrastruktur nutzen kann. Das heißt, es müssen im Gegensatz zu Wasserstoff müssten neue Leitungen gebaut werden. Bei synthetischem Erdgas fällt das weg. Die Erdgaskavernen könnten zur Speicherung genutzt werden. Es könnte das Netz genutzt werden. Und so hätten wir auch kein Problem mehr mit dieser berühmten Dunkelflaute, vor der immer alle Angst haben, weil wir dann eben genug hätten. Und damit könnte man sogar schon das bestehende Gasnetz, was wir haben, unglaublich stark dekarbonisieren. Also,
ne, ist dann sozusagen die Batterie, die uns angeblich immer fehlt. Ne? Dann ist quasi auch die Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Erdgas gespeichert und kann wieder abgerufen werden.
Genau, und in Kombination gerade mit Großspeicherbatteriewerken ist das natürlich sensationell, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal bedenken, man könnte komplette Infrastrukturen damit ausstatten, sei es Kasernen und die damit autark machen zum großen Teil. Man könnte damit kleinere Gemeinden autark machen und da gibt es so viele spannende Geschichten. Ich habe ja in einem anderen Format, das ich im letzten Jahr noch hatte, Was tun in bewegten Zeiten, das war ein Livestream-Format, da habe ich ja auch mit zum Beispiel Gerd Schöller von Schönergie gesprochen und auch mit Tim Meyer, der das tolle Buch Strom geschrieben haben, die ganz stark da drin sind, solche Konzepte auch umzusetzen und zu denken und zu beraten. Und wenn man sich das mal anguckt, wir haben in Deutschland alles, was wir brauchen und für die Energiewende. Und da hatte ich auch ein tolles Gespräch mit dem Dr. Richard Lucht von Thermondo, die Wärmepumpen einbauen und die beispielsweise einem ganz klar vorrechnen können, dass die Elektrifizierung die wirtschaftlichste Lösung ist. Mal ganz unabhängig davon, dass es natürlich klimamäßig das Beste ist, was wir machen könnten, aber es ist vor allen Dingen die wirtschaftlichste Lösung. Und wenn ich mein Haus elektrifiziere, dann kann ich im Jahr am Ende 3.000, 4.000 Euro an Energiekosten jedes Jahr sparen. Und es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, wo man das dann wiederum auch mit seinen Vermietern in der Stadt womöglich mal klären kann. Da habe ich mit Tanja Leutz von CO2 Online gesprochen. Das war einer jetzt der letzten Podcast letztes Jahr, die eben da in dem Bereich eine tolle Beratungsleistung haben und an die man sich wenden kann. Also lohnt sich wirklich da mal reinzugucken. Einfach CO2 Online in einem die 2 als 2 als Zahl.de und dort mal reinzugucken. Denn man bekommt dort alle Infos, die man braucht. Man kriegt mal eine Kostenrechnung erstellt, bei Thermondo genauso. Die erstellen einem eine Rechnung und man sieht dann plötzlich, wow, die Investition lohnt sich. Das hat man nach 6 Jahren, vielleicht 7 Jahren wieder raus. Und ab dem Moment spart man dann wirklich einen Haufen Geld. Und wir dürfen nicht vergessen, egal wie im Moment die politischen Entscheidungen sind, die das versuchen auszubremsen, die CO2-Preise, die Gaspreise, die Benzinpreise werden in den nächsten Jahren enorm steigen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Das ist so der eine Punkt, der mich da immer positiv stimmt, dass ich denke, nee, das ist auch wirtschaftlich absolut sinnvoll. Und der Tim Meyer hat da so was ganz Schönes gesagt. Ja, das gefällt mir besonders gut. Denn wir werden nichts erreichen, wenn wir immer nur von Anstrengung und von ja, wir schaffen das schon und es wird uns schlecht gehen, wenn uns das nicht gelingen wird. Sondern der sagt, naja, die digitale Anbindung zum Beispiel von deinem Balkonkraftwerk, da kannst du einfach sehen und beobachten, ey, wow, ich generiere hier gerade meinen Strom, ich muss gerade nichts dazu kaufen. Und diese Formulierung, das bockt. Ja. Dieser Gedanke, das kann einfach Spaß machen. Und genauso macht jede einzelne Folge von deinem Podcast Spaß, weil da Leute sind, die voller Energie, voller Bewegungsenergie dabei sind, auszuprobieren, was geht und nicht nur auszuprobieren, sondern längst natürlich auch erfolgreich umzusetzen. Und wo diese ganze Schwermut, die manchmal diese Diskussion so überfällt, völlig wie weggeblasen ist. Da sind wir bei dem Stichwort Narrative. Worüber reden wir eigentlich? Gut, das ist jetzt wieder nochmal mein Thema.
Aber ich möchte eins noch dazu sagen, vielleicht, ich mache jetzt mal Werbung für einen anderen Podcast, nämlich 5 nach 12 von Enrico Eberlein. Und Tim Meyer war nämlich bei Enrico im Podcast und das ist auch mit Sicherheit sehr lohnenswert. Der Podcast von Enrico kümmert sich auch ganz viel um nachhaltige Themen. Er hatte auch Stefan Rahmstorf im Podcast, auch wirklich ganz große Klasse. Und Enrico war ja auch bei mir im Podcast, insofern kann ich das machen.
Naja, du auch bei ihm.
Ja, genau. Ihr seht, das ist einfach Klüngel in der das Branche.
Klüngel, das nennt man entweder Community, oder dann sagt man Klüngel.
Genau.
Wir werden immer wieder gefragt, ja Leute, ja, ihr beschäftigt euch da mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich bin aber ja nicht Unternehmerin oder Unternehmer. Was sind meine Möglichkeiten? Die Frage wird immer und überall gestellt. Wir haben aber auch Gäste gehabt oder du hast auch Gäste gehabt, wo gezeigt wird, doch. Also unser Einfluss ist eigentlich größer. Da sind wir beim Thema Finanzen.
Ja, das war ganz spannend. Matthias Wulfers von der Bayerischen hatte ich als Gast und da haben wir uns ganz viel darüber unterhalten. Das war tatsächlich eine Energiewende ohne eine Finanzwende gar nicht hinbekommen und dass jeder von uns sich tatsächlich mal überlegen muss, was macht eigentlich unser Geld irgendwo auf so einer ganz konventionellen Sparkasse oder Bank? Oder wenn ich ein ganz konventionelles Aktienportfolio irgendwo habe. Und da gibt es tatsächlich Zahlen, das kann man mittlerweile nachlesen. Wenn ich irgendwo 4.000 Euro ganz konventionell angelegt habe, dann erhöht sich mein CO2-Fußabdruck im Jahr um mal eben schnell 1 Tonne. Das heißt, ein Aktienportfolio, was ganz klassisch ist, nicht nachhaltig, schaufelt auf mein Konto zusätzlich 10, 11 Tonnen CO2 im Jahr. Und dann kann ich noch so viel versuchen, Licht zu sparen oder mal weniger Fleisch zu grillen. Alleine mein Geld sorgt dafür, dass ich richtig ordentlichen Fußabdruck hinterlasse. Und die entscheidende Frage ist ja eben tatsächlich, was kann man machen? Und mittlerweile, da hatte ich den Podcast auch mit dem Fabio Griemens von Elio Condenco und der hat das auch ganz klar gesagt. Als die auf den Markt gekommen sind, dass sie eben Investitionen in PV-Anlagen angeboten haben. Übrigens macht es das bei der Bayerischen auch. Die haben auch noch ein eigenes Unternehmen, Pangea Live, wo sie PV- und Windkraftanlagen haben, alles nachhaltig und versuchen auch, das Geld komplett nachhaltig letztendlich anzulegen, was sie haben. Aber man muss natürlich Investoren überzeugen. Der Fabio Griemens hat dann auch gesagt, als sie dann eben zeigen konnten, dass sie eine sehr gute Rendite damit erwirtschaften, da haben die Investoren gesagt, ja, doch, das sieht gut aus, das machen wir. Und seitdem sind die sehr erfolgreich unterwegs. Übrigens hat das auch Enrico in seinem Podcast erzählt und der hat auch nochmal erzählt, das fand ich auch ganz schön, weil es da auch um das Thema, was ja auch dich, glaube ich, sehr beschäftigt und umtreibt, Selbstwirksamkeit, zeigt halt, die, also Enrico hat ja mit einem Kollegen zusammen die Grüne Bank bei der Deutschen Bank entwickelt und die haben halt ihre Mitarbeitenden, das waren über 2000, wirklich sensationell mitgenommen und er sagt, es kam ganz viele Ideen von den Leuten, was man alles machen kann, was man unternehmen kann. Da war eigentlich quasi nur so ein Schubser notwendig und die Leute waren begeistert mit dabei und haben das gemacht und umgesetzt und dann haben die eben alle Bankfilialen der Deutschen Bank als grüne Filialen umgebaut und das war ein richtig tolles, geniales Konzept. Und das zeigt eben, dass wir, also jeder von uns, eigentlich schon noch eine Menge Möglichkeiten hat, auch selbst etwas zu machen und zu unternehmen.
Der Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut, den habe ich kürzlich beim Zuversichtskongress von der Chrismon-Redaktion kennengelernt, der spricht von einer gestauten Bewegungsenergie und meint damit, dass wir ja vor lauter Angst und Sorge und nicht wissen, was tun, uns total zurückziehen, uns ins Private zurückziehen oder in unsere eigene Bubble zurückziehen, aber in Wahrheit nichts lieber wollen, als unsere Energie wieder loswerden und umsetzen.
Das ist eine schöne Beschreibung,
und,
ja.
Ja, und um das ist wahrscheinlich nicht so ganz korrekt, wenn er jetzt hier zu, aber sinngemäß ist das, was ich da rausgezogen habe. Und Menschen warten eigentlich nur darauf, aktiv werden zu können. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Und so fühlen wir uns zurzeit. Und deshalb ist aus meiner Sicht jeder, der anderen die Gelegenheit bietet, mitzumachen, irgendetwas mitzugestalten, dieses Beispiel mit der Grünen Bank in der Deutschen Bank zum Beispiel, diese Leute sind erfolgreich, weil sie Handlungsspielraum geben, weil sie Selbstwirksamkeit erleben lassen. Und da sind wir beim Stichwort Zuversicht. Es gibt nichts, was Zuversicht so stark befördert wie die Selbstwirksamkeit. Das eine befeuert das andere und das eine funktioniert nicht.
Ja, und das ist ja beim ganz wichtigen Podcast im letzten Jahr, nämlich dem ersten, den ich im letzten Jahr gemacht habe, war nämlich mit Sonja über das Thema Zuversicht in Unternehmen, macht mal Pause vom Weltuntergang. Und da haben wir ganz viel darüber gesprochen, was auch Zuversicht für Unternehmen bedeutet und dass es ja klug wäre für Unternehmen, hier mal mehr Zuversicht zu verbreiten, weil das, was wir im Moment ja so erleben, auch jetzt gerade wieder, ist dieses Gejammer und wie furchtbar das mit der Wirtschaft ist. Und man sollte sich als Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens immer überlegen, was passiert eigentlich mit Mitarbeitenden, wenn die ständig nur zu hören kommen, oh, ist alles ganz schwierig, ist alles ganz schwer und wer weiß und müssen wir mal gucken und bla bla bla. Das ist in vielen Fällen überhaupt nicht notwendig. Man kann auch viel zuversichtlicher oder optimistischer in die Welt gucken, oder?
Sagen wir mal so, wir brauchen, um diese gestaute Bewegungsenergie in Gang zu setzen, brauchen wir eine Vision. Und wenn es uns schon zurzeit als gesamte Gesellschaft nur ganz schwer gelingt, eine Vision zu haben, eine Vorstellung von dem zu haben, wo wir wirklich hin müssen, wer kann das besser als ein Unternehmen? Das ist ja ein vergleichsweise überschaubares Reich, eine Einheit, die eine solche Vision schaffen kann und dann auch die Gelegenheit hat, die Menschen mitzunehmen. Das ist in der großen Politik zurzeit ein bisschen schwieriger, aber gerade auf unternehmerischer Ebene, das geht auf jeder Gemeinschaftsebene. Das ist auch das große Plädoyer, ich bin wieder bei Stefan Grünewald, lasst uns zusammentun und wirklich reinspringen in die Optionen, in die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und dann werden wir schon erleben, dass wir etwas bewirken können.
Und weißt du, was großartig ist? Mhm. Die Neurowissenschaften haben mittlerweile bewiesen, dass optimistische Menschen gesünder leben und länger.
Natürlich nicht.
Weil nämlich das evolutionär in uns angelegt ist. Zwar wirken negative Nachrichten ungefähr 4 bis 6 Mal so stark wie positive Nachrichten in uns nach. Das ist auch evolutionär, ne? Das kommt noch von dem berühmten Säbelzahntiger, dass ich schnell reagieren muss. Laufe ich weg oder bleibe ich stehen? Bleibe ich stehen, werde ich gefressen, dumm gelaufen, aber laufe ich weg, habe ich eine Chance. Das heißt, was Negatives, da reagieren wir viel, viel schneller drauf. Aber unterm Strich ist es so, dass der Optimismus oder optimistisch denkende Menschen länger leben, gesünder leben und ausgeglichener sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt Enrico fragen würden oder die Mitarbeitenden dort bei der Deutschen Bank, die da damals mitgearbeitet haben und erlebt haben, dass da was passiert, dass sich was Positives entwickelt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die das bestätigen würden.
Das müssten wir ihn gar nicht fragen. Das hat er mir mal, darüber haben wir uns mal unterhalten. Und das ist etwas, was immer wieder auch sich so belegen lässt. Jetzt mal abgesehen davon, ich wandle ja immer gerne ab. Karl Popper hat gesagt, es gibt keine vernünftige, sinnvolle Alternative zur Zuversicht. Das eine meint, dass wir meinen das Gleiche. Mal ganz abgesehen davon, von den langfristigen Folgen, den gesellschaftlichen Folgen, es lebt sich besser. Nicht nur länger, es lebt sich auch jetzt in diesem Augenblick besser, wenn ich dafür sorge, mich darum kümmere, dass ich zuversichtlich in die Welt gucke. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß ohne Zuversicht.
Ja, und ich habe noch 2 Beispiele, die ich unbedingt nennen möchte aus dem letzten Jahr von dem Podcast, wo das auch sehr, sehr gut dran zu beobachten ist. Ich hatte nämlich einmal Bianca Detmers, die Geschäftsführung von Dr. Ausbüttel, und den Daniel Büchel von der AFB Group. Und beide Unternehmen sind nicht nur sehr erfolgreich, sondern sie kümmern sich vor allen Dingen auch um Inklusion. Und zwar schaffen sie inklusive Arbeitsplätze, und zwar nicht nur, dass das in den Werkstätten ist, sondern die schaffen sie auch vor Ort. Und sie haben einen Wahnsinnserfolg damit. Also ein Unternehmen wie Dr. Ausbüttel spendet jedes Jahr 20% seines Gewinns. Das muss man erstmal schaffen. Und die haben extra auf Automatisierung verzichtet, weil sie lieber wollen, dass dort Menschen mit Behinderungen im Unternehmen arbeiten können. Und dann werden die Sachen eben mit Hand verpackt. Und zwar entwickeln die richtig tolle Ideen, wie das umzusetzen ist. Also ihr könnt da gerne mal in die Podcast reinhören. Ich kann das jetzt gar nicht alles erzählen. Und auch bei der AFB Group ist es genauso. Dort arbeiten Menschen mit Behinderungen, und das Unternehmen ist sogar deswegen gegründet worden, dass man Arbeitsplätze schaffen will. Und da habe ich dann vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel auf Auticon. Das hatte ich damals in meinem Buch Sinnstifter drin. Der Gründer Dirk Müller-Remus hatte selber einen Sohn mit Asperger-Autismus und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass diese Leute alle irgendwo abgeschoben werden und nichts mehr wert sind, und hatte als Unternehmensvision, möglichst vielen Asperger-Autisten ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Das war die Vision von Auticon. Und die sind heute, ich glaube, in 16 Ländern unterwegs. Sie sind ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen hier in Deutschland, sind 80% der Mitarbeitenden Asperger-Autisten, und die haben es geschafft, dass diese Menschen alle selbstbestimmt leben können. Und das zeigt auch, was eine Unternehmenskultur, was eine Werteorientierung, wenn man wirklich so eine Vision hat, an der man glaubt oder die einen trägt, was man da schaffen kann. Und Dr. Ausbüttel ist ein total erfolgreiches Unternehmen. Die AFB Group ist eher international unterwegs, sie sind erfolgreich. Auticon ist international unterwegs, ist super erfolgreich. Das sind alles Unternehmen, die einfach das machen, woran sie glauben, und ihre Mitarbeitenden mit viel Wertschätzung mitnehmen. Und ja, ich denke, das ist etwas, wo man dann auch sehen kann, dass es den Menschen gut geht in den Unternehmen, und zeigt halt, was Zuversicht, Optimismus und Wertschätzung alles bewirken kann.
Dann haben wir ja gerade vor der globalen Situation im Moment besonders viel Sorgen. Und gerade der internationale Handel, haben wir so eine Form des Wirtschaftsprotektionismus, die nie aufgehoben war, wo wir aber nun wieder stärker hinkommen oder wo wir noch mehr befürchten. Da haben wir das Thema Zölle für verarbeitete Waren, Zölle, keine Zölle für Rohstoffe. Da haben wir ein wunderbares Beispiel, ne? Simone Debardet.
Ja, das war großartig. Das ist ein Podcast, den ich auch sehr liebe. Und Simone schätze ich wirklich unglaublich. Ein ganz toller Typ, stammt aus dem Benin. Und seine Vision war eben auch, was zu bewirken. Und der Witz an der Cashew, an den Cashewkernen ist ja, also zum einen, es ist der totale Irrsinn, was da passiert. Cashewkerne werden hauptsächlich in Afrika geerntet und werden dann aufwendig nach Asien transportiert, wo sie weiterverarbeitet werden und dann wieder nach Europa kommen. Da hat sich eine Industrie entwickelt, die auch irre viel CO2 verbraucht, aber die Wertschöpfung bleibt nicht in Afrika, nicht vor Ort. Und er hat sich gesagt, das kann ja nicht sein, die Wertschöpfung muss doch vor Ort sein, damit die Menschen dort was haben und leben können. Und was die meisten gar nicht wissen ist, dass der Cashewkern der kleinste Teil einer großen Cashewfrucht ist.
Wie ein Kern ein Teil einer Frucht ist.
Ja, aber der, man sich genau, aber der ist auch in so einer Hülle drin und das ist die kann man nicht einfach so aufmachen, weil das ganz giftig ist. Das muss quasi rausgebrannt werden, damit das so, egal. Aber diese Cashewfrucht, in dem Moment, wo man den Cashewkern abmacht oben, verfault diese Cashewfrucht innerhalb eines Tages. Deswegen kennt die kaum jemand. Und viele werden dann einfach weggeworfen, tonnenweise. Aber der Saft aus dieser Cashewfrucht, also die Leute, die dort vor Ort sind, essen diese Früchte auch, weil die irre gesund sind. Die haben die 5- bis 6-fache Menge an CO2. Nicht an CO2, das war das andere Thema. Nein, sie haben die 5- bis 6-fache Menge an Vitamin C.
Vitamin C
war das Schlagwort. Und das ist halt irre gesund auch. Da sind auch noch viele andere gesunde Stoffe drin. Und deswegen wird dort vor Ort jetzt, das hat er mit Menschen vor Ort gemacht, wird der Cashew-Saft dort gewonnen und der kommt dann hier nach Deutschland, weil was nicht gut wäre, wäre das in Flaschen zu transportieren, hat man natürlich auch wieder die Transportkosten, CO2 etc. pp., aber der Saft in großen Behältern wird hier rübergebracht und hier in Deutschland füllt er das ab als Limonade oder als Saft oder Konzentrat. Und das ist wirklich sehr lecker. Es ist wahnsinnig gesund. Und die Idee ist da wirklich immer mehr zu machen, damit er auch möglichst viel Wertschöpfung halt vor Ort in Afrika bleibt. Und wir hier auch eine sehr, sehr gesunde Alternative kennenlernen zu den klassischen Säften. Und Simon ist wirklich auch ein Unternehmer, der total begeistert von dem ist, was er macht und überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist. Und ich hoffe wirklich, dass er damit auch einen großen, großen Erfolg haben wird.
Die Zeit ist fortgeschritten, vorangeschritten. Ja. Wir könnten uns noch ewig weiter unterhalten, aber schaut und hört einfach in die Podcasts rein der letzten 2 Jahre. Wir haben hier und da den einen oder anderen angerissen. Ich muss sagen, mich stimmt dieser Rückblick zuversichtlich. Mich stimmen alle diese Beispiele zuversichtlich. Und ja, es ist tatsächlich ein Fundus, der aus 48 Podcasts bisher und 2026, es stehen auch schon wieder spannende Gäste und
Themen. Vielfalt an Themen. Ich würde auch ich würde am liebsten noch über WeGrow erzählen mit den Kiwi-Bäumen, weil das kann wirklich das Bauen revolutionieren. Also der Podcast mit Arlene Gasparian, sehr, sehr hörenswert. Ich habe mit Alexander Beran über Hochbegabung in Unternehmen gesprochen, auch ganz spannend, mit Rolf Schmiel, einem Psychologen, darüber, dass die intelligenteste Geldanlage für Unternehmen die mentale Gesundheit ist. Mit Patrick Schnitzler darüber, wie Social Media Posts zum Beispiel den gleichen CO2-Verbrauch haben können wie 45 Flüge von Frankfurt nach New York und dass man da auch eine ganze Menge ändern kann. Und ich will mit Curtis Schüssler über die Baumpaten, Firmenwälder für Unternehmen. Ich höre jetzt auf.
Guckt einfach noch mal rein.
Nein, hört rein.
Hört einfach rein, aber guckt einfach mal rein. Gewinn mit Sinn auf allen Audioplattformen zu finden.
Und es wird dieses Jahr natürlich weitergehen. Nächstes Mal ist es der 50. Podcast. Und da habe ich noch mal einen, ich hoffe, besonderen Gast. Das wird tatsächlich noch mal etwas aufgreifen, wir haben jetzt ja, du warst letztes Jahr der erste Podcast im 2025, jetzt bist du der Podcast mit dir der erste 2026. Und dann kam dann relativ schnell Sebastian Klein, da ging es um toxischen Reichtum, der hat ja dieses Buch geschrieben. Und der nächste Podcast wird auch so in der Art ein Thema haben. Da geht es wirklich um sinnstiftendes Unternehmertum par excellence. Und ich glaube, das werden manchen Leute die Ohren klingeln, wenn sie das hören.
Das wird hochspannend. Wir kommen zum Abschluss. Der Sinnstift.
Der Sinnstift.
Eine Frage zum Sinnstift.
Die stelle ich doch sonst immer.
Ja, genau. Sag mal, Jürgen, warum? Warum machst du das? Mal abgesehen davon, deine Begeisterung ist ja nicht zu überhören. Warum machst du das eigentlich? Dieser Podcast ist ehrlich gesagt eine Heidenarbeit. Macht einen Heidenspaß.
Ja,
das ist ein Grund, das weiß ich.
Der Podcast macht tatsächlich viel Arbeit, weil ich mir den Luxus erlaube, den auch selber vorzubereiten. Ich recherchiere natürlich zu jedem Gast ausführlich. Und ich glaube, das ist auch das, was mir den Spaß bereitet. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch, zum einen. Und ich finde diese Themen großartig und spannend. Und ich lerne bei jedem Podcast unheimlich viel. Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Aber ich finde einfach, wir haben in den Medien viel zu viele negative Berichterstattung über Unternehmen. Und man muss wirklich sagen, es wird auch oft, glaube ich, werden Manager, also angestellte Manager, in einen Topf geworfen mit Unternehmern. Und da gibt es einen Riesenunterschied. Und es gibt einen Unterschied zwischen Konzernen und zu mittelständischen Unternehmen, die noch Geschäftsführer, Führerinnen haben, die hinter dem stehen, was sie machen, die wirklich tolle Sachen machen. Und das ist so meine Mission, dem auch ein Gesicht zu geben. Und diese Menschen zu Wort kommen zu lassen und ihnen eine Bühne zu bieten, zu zeigen und zu erzählen, was sie Tolles gemacht haben und wie es eben auch anders geht. Und ich finde, mich stimmt das immer wieder zuversichtlich. Jeder Podcast stimmt mich immer wieder ein Stück zuversichtlich, weil ich sehe, wow, da geht echt was.
Da geht was, ja. Also, hat Spaß gemacht, hier mal in verteilten, nein, in umgekehrten Rollen zu sein. Und ganz lieben Dank, dass du wiederum deinerseits bereit gewesen bist, hier Fragen zu beantworten. Aber es ist ja auch, man braucht dir ja nur die Plattform bieten, dann bist du sofort dabei. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke, dass das so geklappt hat und fand das jetzt mal ganz witzig, in der anderen Rolle im eigenen Podcast zu sein. Und ja, es freut mich, wenn ihr auch heute wieder dabei wart bei dem Thema Gewinn mit Sinn, sinnstiftendes Unternehmertum. Wir sparen die drei Fragen zum Abschluss. Es gab ja schon einen Buchtipp, willst du es nochmal sagen?
Vielleicht Stefan Grünewald.
Stefan Grünewald.
Stefan Grünewald, wir Krisenakrobaten. Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft.
Also,
unbedingt lesenswert.
Das ist ja immer eine Frage, die ich normalerweise auch meinen Gästen am Ende stelle, welches Buch sie empfehlen würden. Hier haben wir den Tipp, Stefan Grünewald.
Tolle Analyse auf Basis von tiefen psychologischen Interviews vom Rheingold-Institut. Und daraus werden einfach wunderbare Schlüsse gezogen. Wir verstehen uns, man versteht vieles ganz gut, wie wir gerade so ticken. Und es gibt auch Ideen, wie wir da wieder rauskommen. Ein paar davon haben wir eben schon genannt. Visionen, Leute. Visionen und sich zusammentun und dann ab die Post.
Genau, ein
also,
Buch, das zuversichtlich macht. In diesem Sinne.
Alles, alles Gute für 2026.
Das wünschen wir von Herzen. Alles Gute für 2026. Und ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele von euch weiterhin einen Podcast Gewinn mit Sinn hören. Bis bald und auf Wiedersehen.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.